zu dem Thema Raumfahrtnation Deutschland mit Forschung und Innovation Made in Germany neue wissenschaftliche Durchbrüche schaffen. Ich eröffne die Aussprache und das Wort hat für die Bundesregierung die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt Dorothee Bär.
Ja, sehr geehrte liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben ja in einer Zeit des Umbruchs, aber wir leben Gott sei Dank auch in einer Zeit des Aufbruchs und fast nirgendwo wird das deutlicher als in der Raumfahrt und die Artemis-2-Mission war jetzt auch wieder das beste Beispiel. Kurz bevor die Kapsel im Mondschatten verschwunden ist, kurz bevor die Kommunikation zur Erde unterbrochen wurde, und jetzt wird es leider ein bisschen pathetisch, aber das darf auch mal sein, da sagte Astronaut Victor Glover, "We are still going to feel your love from Earth and to all of you down there on Earth and around Earth, we love you from the moon. We will see you on the other side." Und ich finde es großartig, weil das zeigt dann doch noch mal diesen Gänsehautmoment, den ich auch verspürt habe, weil noch nie Menschen weiter weg von der Erde entfernt waren. Und dass wir in dem Zeitalter leben, in dem wir das miterleben dürfen, ist ganz, ganz großartig, wie ich finde. Aber Pathos ist das eine. Das andere ist, dass der Weltraum auch längst zu einem großen Wirtschaftsraum geworden ist. Er ist zum Ort geworden, an dem wir auch unsere Sicherheit verteidigen. Und unsere Zukunft wird eben im Weltall entschieden. Und der internationale Wettlauf ist in ganz großem Gange. Man wird ja immer gefragt, warum macht ihr das eigentlich? Warum so viele Milliarden in die Raumfahrt? Dann kann man sagen, wir wollen natürlich diesen Wettbewerb auch gewinnen. China hat massiv aufgeholt. Nationen wie Indien sind mit am Start. Die Raumfahrt gewinnt enorm an Gewicht. Und deswegen ist es eben großartig, dass Artemis II so ein Riesenerfolg war für alle Beteiligten. Für die NASA, für die Astronautencrew, für die internationalen Teams, aber auch hier in Europa und in Deutschland. Wo stehen wir? Beim Raumschiff Orion war ein wesentlicher Teil made in Germany. Ganz viele Teile natürlich made in Europe, aber ganz viel made in Germany. Unser Servicemodul war essentiell für die Mission. Wofür war unser Servicemodul zuständig? Einmal verantwortlich dafür, dass die Crew überhaupt atmen konnte, dass sie Wasser und Strom hatte und dass sich das Raumschiff überhaupt steuern ließ. Bei der Navigation im All, da vertraut die NASA auf einen Sternensensor. Wo kommt der her? Aus Jena. Da sind wir sogar Weltspitze. Das heißt, dank uns fliegt die NASA zum Mond. Natürlich gilt es auch umgekehrt, dank der NASA fliegen wir zum Mond. Diesmal war viel Technik von uns an Bord, auch neue Technik, die erprobt wurde. Wir haben vorhin auch schon in der Regierungsbefragung kurz darüber gesprochen. Tacheles zum Beispiel, ein ganz kleiner Forschungssatellit, kaum größer als ein Handgepäckskoffer, gebaut von einem deutschen Start-up, gegründet von einer Frau, die als Kind mit ihren Eltern aus Sri Lanka geflohen ist. Jetzt schreibt sie in Berlin Raumfahrtgeschichte. Und das finde ich ganz sensationell, dass genau diese Geschichten sich dann auch alle wieder in einer Rakete finden können. Sie war sogar beim Start der Rakete in Cape Canaveral dabei. Ich durfte sie danach treffen, auch ihre Begeisterung spüren. Sie hat jetzt auch wieder weitergehende Gespräche mit der NASA. Sie hat gesehen, wie ihr Satellit ins All geflogen ist, übrigens zusammen mit der ersten Frau auf Mondmission, der großartigen Christina Koch. Und auch daran zeigt sich, dass Artemis II auch ein weiblicher Erfolg ist. Und ich finde es so schön, wie leicht Sie sich da immer triggern lassen. Man muss einmal das Wort Frau sagen und schon eskaliert die AfD-Fraktion. Das ist wirklich sensationell. Also, es ist schwer zu ertragen, aber Frauen gehören in der Raumfahrt dazu, eben bis hin zu den hervorragenden Astronautinnen, die wir auch in Europa, die wir in Deutschland haben. Und sowieso gilt, wir haben top ausgebildete Leute, die auch bereitstehen für die kommenden Missionen. Und wir haben auch die Zusage der NASA, dass bei den nächsten Mondflügen Europäer dabei sind. Und zuallererst darf jemand aus Deutschland mit an Bord und das ist eine ganz, ganz große Anerkennung.
Frau Ministerin, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Brandner aus der AfD-Fraktion? Bitte.
Vielen Dank, Frau Bär, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich will reagieren auf Ihre Unterstellung. Es würde uns triggern, wenn Sie Frauen erwähnen. Und das würde uns irgendwie hier auf die Palme bringen. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Markus Söder, CSU-Parteitag im Januar. Er sagte wörtlich, ich zitiere mal, und jetzt haben wir auch noch ein Ministerium und die Doro ist unsere Space-Ministerin. Das freut mich ganz besonders. Keine Frage. Wir erwarten uns nicht viel von dir, Doro, aber viel Geld nach Bayern, liebe Doro. Das wäre schön. Zitat Ende. Meine Frage, hat es Markus Söder getriggert, dass Sie eine Frau sind oder warum geht er so despektierlich mit Ihnen um?
Also, jetzt machen wir erstmal den Faktencheck, weil der CSU-Parteitag war im Dezember. Da fängt es ja schon mal an. Das ändert natürlich alles. Und ansonsten sind der Markus Söder genauso wie ich beide aus Franken. Und wir haben vielleicht ein anderes Verständnis, miteinander auch mal im Spaß umzugehen, dass Sie das nicht verstehen, Herr Brandner, dass ein Ministerpräsident sich auch freut, wenn mal der ein oder andere Euro in sein Bundesland kommt. Da kann ich Ihnen sagen, das geht allen 15 anderen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen genauso. Ich weiß jetzt nicht, was das mit dem Thema zu tun hat. Aber man sieht, Herr Brandner, das ist kein Zwiegespräch. Ich bin jetzt dran. Aber man sieht ganz, ganz deutlich, dass Sie auf jeden Fall auch schon mal von dem Thema keine Ahnung haben, dass Sie jetzt Whataboutism hier mit in die Runde reinbringen. Schade, Sätzen 6. Also nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben die Zusage, dass der erste Deutsche, dass der erste Europäer, der zum Mond fliegen darf, ein Deutscher sein wird. Das ist großartig, weil da nämlich auch die Ausbildung hervorragend stattgefunden hat. Wer von unseren Astronauten das sein wird, wird sich dann entscheiden, wenn auch die konkrete Mission dabei sein wird. Unser Land ist auf jeden Fall in der Raumfahrt vorne mit dabei. Wir spielen international in der obersten Liga. Das heißt, man kann sagen, wir sind eine Raumfahrtnation. Und wir haben noch viel Potenzial. Ich darf noch mal auf unsere Raumfahrtindustrie und vor allem auch auf unsere vielen Start-ups verweisen mit großartigem Know-how. Wir haben ESA Aerospace, wir haben High Impulse oder die Rocket Factory Augsburg, um nur mal einige zu nennen, die auch Raketen bauen. Und viele wollen sie immer noch nicht glauben, dass es auch deutsche Unternehmen ins All schaffen. Hypersonica hat schon den Beweis angetreten. Aber wenn man jetzt wieder sieht, was in der letzten Woche stattgefunden hat beim großen Space Symposium in Colorado Springs, wenn ESA Aerospace zurückkommt und sagt, 50 Anfragen für Launches im Gepäck, 25 für den Bau von Spaceports. Wenn High Impulse aus Baden-Württemberg berichtet, dass sie im September als Start-up den zweiten Flug planen und es wird ein kommerzieller sein. Das heißt, sie haben auch Kunden, die ihre Fracht ihnen schon anvertrauen. Und bei Rocket Factory gibt es ebenfalls Interessenten, schon beim zweiten Launch Nutzlast mitzuschicken. Dabei steht der erste Start sogar noch aus. Der ist für den Sommer geplant. Dann sieht man, dass da ganz, ganz viel Vertrauen da ist. Aber natürlich auch ganz viel Wertschöpfung, die auch möglich ist durch unsere deutsche Raumfahrtindustrie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und für uns ist eben die Raumfahrt auch ein strategisch relevantes Forschungsfeld. Es ist auch Teil der Hightech-Agenda Deutschland. Wir stellen allein in unserem Ministerium knapp 7,5 Milliarden dafür zur Verfügung in dieser Legislaturperiode. Ich möchte mich auch beim Verteidigungsministerium bedanken. Da kommen auch erhebliche Mittel noch aus dem Verteidigungsressort. Und jetzt geht es auch wieder darum, um das Wie, nämlich wie wir das Geld einsetzen. Und da sind wir dann beim Stichwort New Space. Also auch eine neue Art von Raumfahrt, die konsequenter noch auf die Privatwirtschaft setzt. Und so stärken wir die Raumfahrtindustrie bei uns am besten. Das ist nicht nur gut fürs Land, sondern es ist ganz wichtig und ganz entscheidend auch für unsere europäische Souveränität. Wir haben im November bei der ESA-Ministerratskonferenz die Weichen dafür gestellt, auch Richtung Kommerzialisierung. Wir verfolgen den System-of-Systems-Ansatz. Und was bedeutet das konkret? Das bedeutet, dass wir einheitliche Standards haben wollen, damit alles zusammenpasst, was aus Europa kommt, egal aus welchem Land und egal von welchem Hersteller, damit wir auch da stärker werden, damit wir unabhängiger werden. Das ist der Weg, den wir beschreiten müssen. Und so können wir eben ganz wichtig auch an der Raumfahrtgeschichte auch mitschreiben. Ich habe ganz zu Beginn Viktor Glovers Worte zitiert, kurz bevor das Raumschiff hinter dem Mond verschwunden ist. Und es gab dann 40 Minuten gar keinen Kontakt zur Erde. Und das soll in Zukunft anders sein. Und wer arbeitet daran, dass es in Zukunft anders ist? Ein Team an der TU Dresden beispielsweise, die arbeiten jetzt schon gezielt daran. Und am Ende kann dann so etwas herauskommen wie ein Verkehrsleitsystem, nur eben für den Mond. Und deswegen auch an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellvertretend für alle, die in dem Bereich arbeiten, ganz liebe Grüße nach Dresden, weil so legt Die Forschung von heute, die Basis für die Raumfahrt von morgen. Und genau so muss es sein. Und wir haben heute auch in der Regierungsbefragung ja an der einen oder anderen Stelle mehrfach auch gehört, wenn es eben immer darum geht, wo soll in einem Haushalt Geld eingesetzt werden, wo sollen die Prioritäten gesetzt werden. Und da ist auch mal von der einen oder anderen Seite versucht worden, Prioritäten gegeneinander auszuspielen oder auch Themenfelder gegeneinander auszuspielen. Und das wollen wir nicht, weil wir natürlich schon auch mit unserer Hightech-Agenda Deutschland, mit unseren Schlüsseltechnologien, aber auch mit unseren strategischen Forschungsfeldern dafür gesorgt haben, dass wir auch schon Schwerpunkte gesetzt haben. Der Haushalt an sich ist ja immer auch ein Schwerpunkt. Aber ich glaube, in der Raumfahrt ist es besonders wichtig, und ich möchte abschließend auch noch mal betonen, dass wir auch durch die Raumfahrt in der Wissenschaft ganz neue Wertekooperationen eingehen können, dass wir jetzt noch näher wieder auch an Ländern dran sind, wie Australien, wie Neuseeland, wie Kanada beispielsweise, wie Japan, wo wir auch mit der ESA und der JAXA ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Und das macht es eben aus. Also Raumfahrt verbindet, aber Raumfahrt macht uns stabiler, macht uns souveräner. Und ich hoffe natürlich auch mittel- und langfristig auch wirtschaftlich wieder so stark, wie es auch unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihrer großartigen Arbeit verdient haben. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Für die AfD-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Andreas Mayer.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin, ich habe Ihnen sehr aufmerksam zugehört. Leider weiter nur Floskeln und Ankündigungen, bisher ohne konkrete Taten. Seit fast einem Jahr ist diese Bundesregierung im Amt, aber hat im Bereich der Raumfahrt nichts abgeliefert. Und Sie haben offenbar keinen Plan, wie Sie diese Hochtechnologie voranbringen wollen. Auf meine schriftliche Frage nach dem Zeitplan für ein nationales Raumfahrtgesetz bekam ich kürzlich die nichtssagende Hinhalteantwort, dass derzeit ein Referentenentwurf erarbeitet werden würde. Das hören wir jetzt aber seit Wochen und Monaten, und Sie können noch nicht mal eine Frist nennen, bis wann es passieren soll. Dabei hat Markus Söder, der sich seit Jahren mit dem Thema Raumfahrt in Szene setzen will, mit einer CSU-Raumfahrtministerin das gewünschte Ministerium bekommen. Doch selbst Söder war mal ehrlich und sprach, wir erwarten uns nicht viel. Das ist hart, aber wahr. Die Bilanz dieser Bundesregierung in Sachen Raumfahrt ist miserabel. Schon das Anberaumen einer Aktuellen Stunde dazu ist ein Eingeständnis des Scheiterns. Denn es bedeutet ja, dass man kein konkretes Ergebnis, geschweige denn einen fertigen Gesetzesentwurf, vorlegen kann. Und Sie haben jetzt viel von Artemis geredet. Das war aber natürlich schon maßgeblich ein Erfolg der Vereinigten Staaten. Natürlich waren wir auch beteiligt, aber schon eher in einem geringeren Teil der Wertschöpfung. Und es prägen einfach gerade andere Länder mit Meilensteinen die Raumfahrt. Das sieht jeder. Und diese erfolgreiche Mondmission war natürlich auch großes Thema für meine junge Besuchergruppe vor 2 Wochen. Aber letzte Woche, also in der ersten Sitzungswoche nach dem Flug, kam dazu von den Regierungsfraktionen rein gar nichts. Und auch im zuständigen Ausschuss stand die Raumfahrt bisher erst 3-mal auf der Tagesordnung in dieser Legislatur, und das auch nur, weil unter anderem wir das auf die Tagesordnung gesetzt haben. Dabei ist Deutschland, und das ist natürlich richtig, eine Raumfahrtnation. Ohne die großen Leistungen und Erfolge deutscher Erfinder, Ingenieure und Pioniere hätte es die Mondlandung 1969 nicht gegeben. Der Wettlauf ins All zwischen den USA und der Sowjetunion war von Deutschen maßgeblich mitgeprägt. Und auch heute haben wir Gott sei Dank noch innovative Unternehmen in der Raumfahrtindustrie in unserem Land, aber das eher trotz statt wegen ihrer Politik. Wenn Sie überhaupt mal über Raumfahrt sprechen, dann geht es mehr um Regulierung, um noch mehr Regulierung, mehr Bürokratie und darum, aufs Bremspedal zu drücken. Denn genau das droht mit dem Space Act der EU, der schon nächstes Jahr finalisiert werden könnte. Damit würde die EU mithilfe aller anderen Parteien in diesem Haus der Raumfahrtnation Deutschland faktisch eine Absage erteilen. Während es der ESA 2021 wichtig war, dass wir eine Zertifizierung für Gender Equality im Weltraum haben, mangelt es aber weiterhin massiv an Launchkapazitäten. Wir haben kaum eigene Raketen, sind wie bei KI, Big Tech und so weiter ziemlich abgehängt. Das Meme ist wahr. Die EU schreibt fest verbundene Plastikdeckel an der Flasche vor, die anderen entwickeln währenddessen die Regelungstechnik, um Raketen wieder verwendbar zu machen. Es ist bei dieser innovations- und technikfeindlichen Politik daher auch kein Wunder, dass bei uns viel zu wenig Begeisterung für Raumfahrt aufkommt und die ganz großen Namen der Raumfahrtindustrie nicht aus Deutschland kommen. Es sind Menschen wie der Visionär Elon Musk und ihre privaten Unternehmen, die innerhalb weniger Jahre riesige Fortschritte für die weltweite Raumfahrt gebracht haben. Private Firmen wie SpaceX oder Blue Origin hatten 2025 mehr Raketenstarts als alle Staaten zusammen. Auch hier gilt, Wettbewerb belebt das Geschäft. Und die Zahlen sind eindeutig. Letztes Jahr gab es 324 Launches, davon waren mit 165 mehr als die Hälfte allein von SpaceX. Europa insgesamt 8 Starts. Allein Rocket Lab beispielsweise aus Neuseeland hatte mit 21 Starts fast 3-mal so viel wie Europa. Die enormen Innovationen, die die staatlichen Raumfahrtbehörden völlig überrumpelt und weitestgehend in den Schatten gestellt haben, zeigen, dass auch in der Raumfahrt der Markt Ergebnisse liefert, während der Staat hinterherhinkt. Während wir in Deutschland und Bayern im Jahr 2026 immer noch über Funklöcher und zahlreiche Dörfer ohne Glasfaseranschluss reden, hat Elon Musk mit Starlink Internet an die abgelegensten Orte dieser Welt gebracht. Von den fast 14.000 Satelliten im All sind 9.300 von Starlink mehr als 2/3. Satelliten entscheiden über die Verteidigungsfähigkeit und damit Sicherheit. Auch der Krieg in der Ukraine zeigt, wie wichtig die Technik aus dem Weltall für die nationale Sicherheit geworden ist und dass eine Politik, die die Raumfahrtindustrie ideologisch beschränkt, die eigene Sicherheit gefährdet. Schaut man sich die aktuellen Punkte des EU Space Act an, dann geht es wieder um die Entmachtung der Nationalstaaten und ideologische Fesseln für die Raumfahrt. Dabei muss es doch unser Anspruch sein, in der Raumfahrt auf internationaler Ebene mithalten zu können. Wenn man sich in diesem Wettrennen allerdings die Beine selber fesselt, wird man verlieren. Und verlieren werden auch die deutschen Raumfahrtunternehmen, deren Standort damit nicht mehr wettbewerbsfähig sein wird. Was der Raumfahrtsektor daher am dringendsten braucht, ist eine umfassende und entschlossene Deregulierung. All die großen Erfindungen der Menschheitsgeschichte, die uns Wohlstand, technologischen Fortschritt und ein besseres Leben gebracht haben, kamen nicht mit staatlichen Dokumentationspflichten, Nachhaltigkeitsmanagement oder Meldepflichten. Wir brauchen Freiheit, Marktwirtschaft und Eigeninitiative, auch in der Raumfahrtpolitik. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort die Abgeordnete Dr. Caroline Wagner.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher, das war ein Werbeblock für Elon Musk, wie Sie gehört haben. Das lässt sich die AfD-Fraktion hoffentlich wieder gut entlohnen, so wie bei vielen anderen Dingen ja entsprechend auch. Das ist auch die Strategie der AfD, alles komplett an die Wand werfen und schlecht reden und gute Sachen auf keinen Fall hervorheben. Zum Beispiel, dass wir bei der ESA-Ministerratskonferenz im Herbst 2025 am höchsten gezeichnet haben mit 5,4 Milliarden Euro durch den Georeturn. In diesen Mechanismus kommt dieses Geld in die deutsche Industrie. Dort werden Arbeitsplätze geschaffen und das ist quasi direkte Investition auch hier vor Ort. Meine Damen und Herren, und damit wären wir beim Punkt, Raumfahrt ist ein zentrales Anliegen deutscher Forschungs-, eben auch Wirtschafts- und Sicherheitspolitik. Und der Erfolg zeigt sich darin, dass ohne deutsche Beteiligung die Artemis-Mission, von der die Ministerin hier schon gesprochen hat, insgesamt gar nicht möglich gewesen wäre. Unter deutscher Beteiligung kam es, weil wir das Service-Modul, das europäische Service-Modul, mit entsprechend gebaut und geliefert haben. Das hat die Raumfahrt-Crew mit lebenswichtigen Sauerstoff beliefert, die Energieversorgung, der Antrieb, die Kommunikation, das alles in diesem Servicemodul gefertigt, vor allem in Bremen, aber auch mit Beteiligung aus Augsburg und Ottobrunn. Also ohne deutsche Beteiligung und die Zusammenarbeit mit der ESA könnte keine weitere Artemis-Mission, und es werden noch weitere kommen, insgesamt 4, bis zur Mondlandung eben entsprechend stattfinden. Und bei Raumfahrt- und Mondmission geht es auch nicht um Science-Fiction oder Symbolpolitik, sondern es geht erstens um Wissenschaft. Innovationen für das Leben auf der Erde werden hier auch entsprechend vorangetrieben. Es geht um Technologien, die für die Raumfahrt entwickelt werden, aber eben dann auf der Erde einen enormen Nutzen haben. Wir haben schon ein paar davon gehört. Besonders im Bereich der erneuerbaren Energien könnten die Entwicklungen von Systemen zur Energiegewinnung im Weltraum Lösungen für die nachhaltige Energieversorgung auch hier bei uns auf der Erde bieten. Es geht um ein breites Forschungsspektrum. Wir haben die Materialwissenschaften, die Kommunikationstechnologien, Medizin durch Raumfahrt. Technologien, die im Weltraum getestet werden, können zur Reduktion von CO2-Emissionen, zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen. Und es gibt auch neue wissenschaftliche Perspektiven, die sich auftun. Die Raumfahrt bietet Erkenntnisse, die in vielen wissenschaftlichen Disziplinen weitreichend Anwendung haben können, zum Beispiel GPS, medizinische Bildgebung oder wasserdichte Materialien, alles ursprünglich mal für die Raumfahrt entwickelt und heute bei uns nicht mehr wegzudenken. Es gibt zweitens, geht es um Industriepolitik. Der Wettlauf zum Mond fördert Innovationen in verschiedenen technologischen Bereichen und besonders im Bereich der Raumfahrttechnik, der Materialwissenschaft und robotergestützter Fertigung kann Deutschland weltweit führend werden. Und kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups sind die wahren Treiber von Innovationen. Die Beteiligung an der Artemis-Mission sichert nicht nur Arbeitsplätze, sondern fördert auch das Wachstum zukunftsweisender Industrien. Wir wollen nicht, dass nur Großkonzerne profitieren oder deutsche Aufträge ohne Not an internationale Konsortien gehen. Die höchste Expertise findet sich oft in kleinen Unternehmen, und die sollten hier auch im Mittelpunkt stehen. Es geht um Standortpolitik. Deutschland muss sicherstellen, dass auch Zulieferer und spezialisierte Unternehmen an der Raumfahrt beteiligt sind. Und Raumfahrt bietet Chancen eben für den Arbeitsmarkt. Es sind dort gut bezahlte Arbeitsplätze, die entstehen oder gegeben sind in einer Vielzahl von Bereichen, von Ingenieurinnen und Ingenieuren bis zum Techniker oder zur Technikerin. Es geht aber auch drittens um Sicherheitspolitik. Raumfahrt fördert wissenschaftliche, technologische Innovationen, die der ganzen Menschheit zugutekommen. Und Raumfahrt hat eine geopolitische Dimension. Mondbasen können als militärische Präsenz verstanden werden. Der Mond könnte als strategischer Punkt für Weltraumwaffen und militärische Stützpunkte dienen, auch wenn der Weltraumvertrag von 1967 dies verbietet. Aber wir sehen ja in dieser neuen Zeit, wie fest sich manche Mächte nicht mehr an solche Verträge gegebenenfalls halten und welche Gefahren dann da auch davon ausgehen können. Der Mond als symbolträchtiger Ort, habe ich schon gesagt, Sicherheitsaspekte werden als ein wichtiger Bestandteil künftiger Raumfahrtstrategien erachtet. Ich würde Raumfahrt auch lieber zivil verstehen, mindestens China. Die USA und Russland sehen das aber auch oft anders. Wir können uns nicht von Staatschefs, die wenig bis nichts von Demokratie halten, unser Land, unser Leben gefährden lassen. Die Kosten wurden schon angesprochen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, der Geo-Return ist hier auch entsprechend zu nennen. Andere Staaten machen es uns vor, und wir müssen in diesem Bereich aktiv mitarbeiten und am Ball bleiben. Artemis ist mehr als nur der Wettlauf zum Mond. Es ist die Chance, die Zukunft der Raumfahrttechnologie und Industrie auch mitzugestalten. Vielen herzlichen Dank.
Wir versuchen, ja, dann geht's, wenn ich draufbleibe. Entschuldigung, technische Probleme. Aber wir fahren fort in der Debatte. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das Wort die Abgeordnete Claudia Müller.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 11 Tage ist es jetzt her, dass Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen wieder sicher auf der Erde gelandet sind. 9 Tage fieberten Menschen auf der ganzen Welt mit den 4 AstronautInnen mit. An den Bildschirmen, auf Social Media, im Netz, bei der Arbeit in der Schule, kurz immer und überall. Wir waren gefühlt dabei. Und wir haben uns daran erinnert, dass Menschen nicht nur Kriege führen und unsere Umwelt zerstören können, sondern tatsächlich auch nach den Sternen greifen. Die Artemis II-Mission hat uns daran erinnert, wozu unsere Spezies auch fähig ist. Und umso bitterer ist es, dass die NASA nun mit der Streichung des Gateways ein sehr großes Fragezeichen an den Mondflug eines deutschen Astronauten macht. Für die deutsche Raumfahrt ist sehr zu hoffen, dass die Gespräche zwischen ESA und NASA hier positive Ergebnisse liefern. Zum einen, damit die fast fertigen ESA-Module nicht als die teuersten Sondermüll-Maßanfertigungen in die Geschichte eingehen. Und zum anderen, weil die Wirkmacht der Bilder eines deutschen Astronauten für die Sichtbarkeit des Themas hier nicht zu unterschätzen ist. Ich bin mir aber sicher, dass die deutsche Raumfahrt mit Frau Ministerin Bär jemanden an seiner Seite weiß, der um die Wirkmacht solcher Bilder weiß und sich sicher mit Nachdruck hier engagieren wird. Gewiss, es läuft vieles spitze hinsichtlich der Raumfahrt hierzulande. Mehr und mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass wir eigene, autonome und verlässliche europäische Zugänge zum Weltraum brauchen. Die Bundesregierung, allen voran das Verteidigungsministerin, hat endlich auch die strategische Relevanz des Weltraums entdeckt und will in den nächsten Jahren bis zu 35 Milliarden Euro ausgeben. Und das BMFTR wird zum größten Geldgeber der ESA. Wir haben eine super innovative und vielfältige Start-up-Szene. Mit ESA Aerospace, Rocket Factory Augsburg und High Impulse verfügt Deutschland über 3 zentrale Start-ups im Bereich Trägerraketen. Und noch 4 mehr junge Unternehmen tummeln sich auf dem Satellitenmarkt. Und von den Wachstumsprognosen für den Raumfahrtsektor können andere Branchen gerade nur träumen. Doch nicht nur die schönen Coverbilder mit deutschen Astronauten sind in Gefahr. Der heimische Raumfahrt drohen aktuell durchaus einige Stolperfallen. Wenn die Bundesregierung jetzt nicht aufpasst, stellt sie der Raumfahrt, und das ist ja immerhin eines der zentralen Aushängeprojekte dieser Legislaturperiode, selbst ein Bein. Denn unsere Stärke hierzulande ist doch der lebendige Wettbewerb. Neben den Großen wie Airbus und OHB ist gerade diese lebendige Start-up-Szene unser großes Asset. Die Bundesregierung droht jedoch, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Denn es ist zu befürchten, dass viele kleine und mittlere Unternehmen bei der Vergabe zentraler Projekte, wie zum Beispiel Satcom BW, nicht zum Zuge kommen. Aber allein diese 35 Milliarden Euro des BMVG sind so viel Geld, dass das allein ein ganzes Ökosystem formen wird. Und da müssen wir unsere kleinen mittelständischen Unternehmen klar mit berücksichtigen. Die Bundesregierung stellt jetzt die Weichen, ob wir in wenigen Jahren einen von wenigen Anbietern dominierten Markt haben oder einen Markt, der von einem lebendigen Wettbewerb, in dem Wirtschaftlichkeit und Ideenreichtum konkurrieren, geprägt sein wird. Und ja, wir wissen, es dauert ein bisschen, bis so ein Ministerium ins Arbeiten kommt, besonders wenn neue Abteilungen aufgebaut werden. Aber doch der Raumfahrtbereich ist viel zu zentral. Zu viel passiert gerade, als dass sich das BMFTR hier noch wirklich mehr Zeit lassen kann. Wir warten sehnsüchtig auf die neuen Eckpunkte zum nationalen Raumfahrtgesetz, denn parallel läuft doch auf europäischer Ebene der Gesetzgebungsprozess zum European Space Act. Und hier habe ich eine sehr konkrete Bitte, und ich glaube, das teilen viele Kolleginnen und Kollegen hier. Bitte achten Sie darauf, dass die nationalen und europäischen Regelungen gut ineinandergreifen und den deutschen und europäischen Markt sinnvoll regulieren und ihn nicht zwischen den Regulierungen zermalmen. Denn nur so werden wir sicherstellen, dass aus der Zeit von Ihnen, Frau Ministerin Bär, als Raumfahrtministerin nicht nur Bilder und schöne Worte Erinnerung bleiben, sondern dass die deutsche Raumfahrt wirklich nach den Sternen greifen kann. Und in dem Sinne, live long and prosper.
Für die Fraktion Die Linke hat jetzt das Wort die Abgeordnete Sonja Lemke.
Sehr geehrte Zuhörende, Frau Präsidentin, Anfang des Monats haben sich Menschen weiter von der Erde entfernt als jemals zuvor. Das ist eine Nachricht, die sicher viele hat innehalten lassen. Selbst wenn man weiß, dass die Artemis-Mission vor allem ein Prestigeprojekt von Donald Trump ist und selbst wenn man weiß, dass ihr wissenschaftlicher Wert begrenzt ist. Von der Raumfahrt geht eine unbestreitbare Faszination aus und immer auch ein Moment der Hoffnung und der Utopie. Der Blick von außen auf den kleinen blauen Punkt mitten in dieser gigantischen Leere macht uns immer wieder klar, dass wir nur diesen einen Planeten haben und dass wir alle im selben Boot sitzen. Das hat schon immer die Fantasie beflügelt und ein ganzes Literaturgenre hervorgebracht und unser Nachdenken über die Zukunft geprägt. Nur leider war die reale Raumfahrt nie ein Menschheitsprojekt. Als Menschen zum ersten Mal den Mond betreten haben, taten sie das, um die Fahne ihrer Nation zu hissen. Es ging nicht um das Wissen der Menschheit, es ging um die Demonstration der eigenen Überlegenheit im Kalten Krieg. Und so ähnlich ist es auch im neuen Wettrennen im Weltraum. Es kommt niemand in Frieden und schon gar nicht für die gesamte Menschheit. Der Weltraum ist das neue militärische Betätigungsfeld. Es geht um einen strategischen Vorteil. Sage und schreibe, 35 Milliarden Euro will die Bundeswehr in den nächsten Jahren in die militärische Raumfahrtarchitektur stecken. Das ist 6-mal so viel, wie Deutschland zur Europäischen Raumfahrtagentur ESA beiträgt. Es geht nicht um Wissenschaft, sondern um die militärische Abschreckung. Das ist eine gefährliche Aufrüstungsspirale, die wir schnellstmöglich durchbrechen müssen. Jetzt sind es aber nicht mehr nur Nationen, die im Weltall gegeneinander antreten, es sind auch Milliardäre. Der reichste Mann der Welt hat inzwischen mehr Geld, als Deutschland in einem Jahreshaushalt zur Verfügung hat. Einige wenige konnten sich auf Kosten uns aller so weit bereichern, dass sie jetzt nichts anderes mehr zu tun haben, als im Pimmelvergleich in die äußere Atmosphäre zu fliegen. Für sie hat Raumfahrt noch nie etwas mit der Menschheit zu tun. Für sie geht es darum, ihre Allmachtsfantasien auszuleben. Und wir lassen das zu. Nicht nur, indem wir ihren unfassbaren Reichtum und die Machtkonzentration dadurch dulden, sondern auch, indem wir die moderne Raumfahrt von ihnen abhängig machen. Die SpaceX-Raketen sind inzwischen der Hauptweg ins All. Die meisten Satelliten sind privat. Gerade Starlink macht jetzt schon einen Großteil der Satelliten im Erdorbit aus. Und die Kontrolle über diese Satelliten sorgt jetzt schon dafür, dass eine Einzelperson ganze Staaten erpressen kann und den Verlauf von Kriegen bestimmt. Und anstatt dem etwas entgegenzusetzen, setzt die Bundesregierung in der Raumfahrt nur noch auf noch mehr private Akteure. Statt einmal darüber nachzudenken, was dort eigentlich passiert, wieder nur ein Mehr und weiter so. Dabei stellen die Raumfahrtprojekte jetzt schon ein riesiges Problem dar. Jeder Raketenstart ist eine gigantische Belastung für Klima und für die Umwelt. Die Anzahl der menschengemachten Objekte im All steigt in nie dagewesene Höhe. Starlink-Satelliten ziehen blinkende Streifen über den Nachthimmel. Diese Lichtverschmutzung
Frau behindert. Frau Abgeordnete, würden Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion gestatten?
Diese Lichtverschmutzung behindert die astronomischen Beobachtungen von der Erde aus und zerstört damit ein Gemeingut, über das wir bis vor kurzem noch nicht einmal nachdenken mussten. Und mit der Anzahl der Satelliten steigt auch das Risiko von Kollisionen. Und jede Kollision erzeugt neue Trümmer. Es droht eine Kettenreaktion, die den Orbitalraum im Weltraumschrott füllt und jede weitere Raumfahrt unmöglich macht. Spätestens an dieser Stelle muss doch jedem klar sein, es darf keinen Freifahrtschein für Privatunternehmen im Weltall geben. Der Zugang zum Weltraum und zu den Satellitennetzen müssen öffentliche Güter sein. Wir brauchen klare Regeln für die Raumfahrt. Der von der EU vorgelegte Space Act enthält immerhin erste Ansätze. Aber er droht nicht mehr als eine symbolische Regulierung zu werden. Nicht zuletzt deshalb, weil er den militärischen Bereich komplett ausklammert. Statt dort noch mehr Abstriche zu fordern, muss die Bundesregierung für verbindliche internationale Regeln zur friedlichen und gemeinsamen Nutzung des Weltraums eintreten. Denn wir waren doch schon mal weiter. Mit dem Weltraumvertrag von 1967 wurden Militärbasen im All international verboten. Es wurde ausgeschlossen, dass Staaten sich Himmelskörper aneignen. Eine Klausel, die übrigens auch Privateigentum verhindert. Das ist doch der Weg, den wir weitergehen sollten. Klare internationale Regeln, Projekte, die auf internationaler Kooperation beruhen, wie die ISS, wo russische, europäische und amerikanische AstronautInnen selbst nach dem Überfall auf die Ukraine gemeinsam stationiert waren. Wir sitzen alle auf demselben kleinen blauen Planeten fest. Und anstatt uns immer nur zu bekriegen, sollten wir das Beste draus machen. Vielen Dank.
Zu einer Kurzintervention darf ich das Wort an Dr. Kraft von der AfD-Fraktion übergeben.
Ja, danke. Keine Sorge, ich werde Sie nicht nach der DDR-Mondbasis fragen. Sie haben hier vorne gestanden und gesagt, auf die negativen Klimaauswirkungen von Raketenstarts hingewiesen. Können Sie mir zum Beispiel im Fall der Ariane 6, die mit flüssig Sauerstoff und flüssig Wasserstoff angetrieben wird und hinten einfach nur Wasserdampf ausscheidet, diese schädlichen Klimawirkungen darlegen, die Sie glauben, wahrgenommen zu haben?
Also wie wir alle wissen, hat die AfD es ja sowieso nicht so mit den Klimaauswirkungen. Und es ist ja klar, dass sie sowieso den menschengemachten Klimawandel leugnen und wissenschaftliche Fakten ihnen ja eh auch nicht so liegen. Und es ist nun wirklich so, dass jeder Treibstoff natürlich Umweltauswirkungen haben. Und es ist auch so, dass natürlich auch die Materialien, die dort ins All geschossen werden und die verglühenden Satelliten eine Umweltauswirkung haben, die wir gerade noch nicht abschließend beurteilen können. Und da jetzt zu behaupten, es hätte keine Umweltauswirkung, ist ja eigentlich typisch für Sie. Von daher, ich würde jetzt sagen, Sie sollten sich mal mit wissenschaftlichen Fakten befassen, aber das hat ja bisher auch nicht geklappt.
Als nächste Stimme in der Aussprache hören wir für die CDU-CSU-Fraktion Florian Müller.
Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesraumfahrtministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, das war jetzt finde ich, ein schöner Beitrag, um zu sehen, wie man die hohe Dynamik einer Branche, eines Industriezweiges, einer Schlüsseltechnologie verunglimpfen kann, wie man die hohe Dynamik, die von privaten Unternehmen, die Wertschöpfung, die Innovationskraft, die von privaten Unternehmen ausgeht, verunglimpft. Und da muss ich auch am Ende sagen, wer das gegeneinander ausspielt, der denkt auch nicht sozial, der denkt nicht strategisch, der denkt ehrlicherweise zu klein für die Herausforderungen dieses Landes, Frau Kollegin. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Wir sind in einer schweren wirtschaftlichen Situation, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und da ist es einfach so, Wohlstand fällt nicht vom Himmel. Er entsteht durch Technologie, er entsteht durch Wertschöpfung, er entsteht durch Wettbewerbsfähigkeit. Und da ist Raumfahrt keine Nebensache, sondern Teil unserer wirtschaftlichen und sozialen Zukunft. Und das ist ehrlicherweise auch Ihr Denkfehler. Sie sagen, wir müssen uns zwischen sozialer Verantwortung und industrieller Stärke entscheiden. Dieser Gegensatz ist ausdrücklich falsch. Ohne Innovation kein Wachstum, ohne Wachstum kein Wohlstand, ohne Wohlstand kein starker Sozialstaat. Das heißt, wer Raumfahrt kleinredet, der redet nicht über kluge Prioritäten, der redet über weniger Souveränität, der redet über weniger Wertschöpfung und am Ende auch über weniger Verteilspielraum. Raumfahrt, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist keine Spielerei für gute Zeiten. Sie ist strategische Infrastruktur. Sie entscheidet mit darüber, ob wir in zentralen Zukunftstechnologien selbst handlungsfähig bleiben oder ob wir von anderen abhängig werden. Und wir haben ja schon viel heute auch von der Bundesministerin über die konkrete Anwendung und die strategische Bedeutung von Raumfahrt gehört. Wenn man aber schaut, was dahinter steht, dann stehen hinter diesen Raketenprogrammen und Abkürzungen Menschen. Menschen, die gründen, die Verantwortung übernehmen wollen. Menschen, die aus Forschung Wertschöpfung machen. Es geht also um Gründerinnen und Gründer, die Mut und Risiko haben, um neue Unternehmen aufzubauen. Und es geht am Ende auch um junge Menschen, die sich fragen, ob sie technischer Ehrgeiz und Erfindergeist in Deutschland noch lohnt. Wir haben die Antwort der Linken gerade dazu bekommen. Sie wollen, dass sich das ausdrücklich nicht mehr lohnt. Und deshalb liegt doch die eigentliche politische Botschaft in etwas anderem. Wenn wir über Raumfahrt reden, reden wir nicht nur über Technologie. Wir reden über Aufstiegschancen, über Gründergeist und über den Mut, etwas Neues zu schaffen. Raumfahrt hat auch übrigens noch eine Bedeutung, das fand ich, ist schon in der Debatte ein bisschen herausgearbeitet worden, die wir bislang unterschätzen. Das ist die Begeisterungsfähigkeit. Diese Begeisterung ist mehr als Faszination. Sie weckt Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und sie bringt junge Menschen dazu, sich mit Physik, Daten, Software, Maschinenbau und Forschung zu beschäftigen. Wenn ich daran denke, dass heute das nationale MINT-Forum sich trifft, dann muss man auch sagen, wer Raumfahrt stärkt, der stärkt am Ende die Begeisterung für MINT. Und damit leisten wir auch einen wichtigen Beitrag für den Bildungsstandort in Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir wollen, dass sich mehr junge Menschen für Forschung, für Entwicklung und für Gründung in Deutschland interessieren und am Ende Verantwortung in Zukunftstechnologien übernehmen, dann müssen wir die Raumfahrt stärken. Wir dürfen sie nicht weiter kleinreden. Und das bedeutet erstens, wir müssen das hohe Tempo, das wir in der Raumfahrt haben, aufrechterhalten. Eine junge Branche darf nicht durch staatliche Trägheit ausgebremst werden, bevor sie überhaupt skalieren kann. Und das bedeutet im Zweiten, so wenig Regulierung wie möglich, so viel Planbarkeit wie möglich. Wer mit Startfenstern, wer mit Investoren und Lieferketten zusammenarbeitet, der braucht keinen Staat, der bremst, sondern der ermöglicht. Und deshalb bedeutet es auch, dass wir den Staat stärker als Ankerkunden brauchen. Wer einen Markt aufbauen will, der muss Nachfrage schaffen. Das ist gerade wichtig, wenn es um Startkapazitäten geht, wenn es um Kommunikation geht. Da kann der Staat der entscheidende Hebel sein. Das haben wir Gott sei Dank auch im Koalitionsvertrag angelegt. Es ist entscheidend, dass alle Verantwortlichen dann auch ihre Verantwortung wahrnehmen. Und zum guten Letzten, Raumfahrt, wir müssen es als solches begreifen, was es ist. Als Industriepolitik, als Bildungspolitik, als Sicherheitspolitik oder als Zukunftspolitik in einem. Entscheidend wird aber sein, Raumfahrt wird nur dann die dauerhafte gesellschaftliche Akzeptanz haben, wenn wir ihren Nutzen besser erklären. Menschen verbinden damit immer noch Staats- und ferne Missionen. Sie müssen verstehen und wir müssen es ihnen erklären, dass es kein Selbstzweck ist, sondern ein Werkzeug für Sicherheit, Innovation und Wohlstand. Deshalb, die entscheidende Frage lautet nicht, ob wir uns Raumfahrt leisten können. Die entscheidende Frage lautet, ob wir uns leisten können, bei einer solchen Schlüsseltechnologie nur Zuschauer zu sein. Wer heute in Raumfahrt investiert, der investiert nicht in Prestige oder schöne Bilder, er investiert in Sicherheit, Wertschöpfung und gute Arbeitsplätze. Vor allem aber in die Fähigkeit eines Landes, nicht nur Zukunft zu bestaunen, sondern selbst zu gestalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns nicht nur staunen, lassen Sie echt gestalten. Ich glaube, das können wir. Herzlichen Dank.
Ich darf das Wort für die AfD-Fraktion Stefan Schröder erteilen.
Herr Präsident, werte sehr geehrte Damen und Herren, wenn man die Aktuelle Stunde hier im Hohen Haus verfolgt, dann fragt man sich unweigerlich, in welcher Realität bewegen Sie sich eigentlich noch? Weltraumnation Deutschland. Ich kann mir gut vorstellen, dass den Jusos alleine bei den Wörtern Nation und Deutschland schon das Dinkelbrötchen hochgekommen sein dürfte. Groß, ambitioniert, fast schon pathetisch. Aber die Realität ist doch eine andere. Unsere Industrie steht unter Druck. Energiepreise sind ein Standortnachteil. Unternehmen wandern ab und viele Menschen haben das Gefühl, dass Leistung sich nicht mehr lohnt. Und genau an dieser Lage diskutieren wir über den Weltraum. Das ist kein Aufbruch, das ist Realitätsverweigerung. Aber wie heißt es so schön? Je schlimmer die Zeiten sind, desto größer muss die Ablenkung halt sein. Nicht ohne Grund hat man ja die Feuerzangenbowle 1944 gedreht. Aber das ist ein anderes Thema. Der Bürger fragt sich, haben die da oben noch Bodenhaftung oder sind sie gedanklich schon längst im Orbit angekommen? Der Mittelstand kämpft, die Handwerker kämpfen, der Landwirt erst recht. Und was liefern Sie? Auflagen, Kosten, Bürokratie und moralische Belehrungen. Gleichzeitig sprechen Sie aber von Innovation und Fortschritt. Das passt nicht zusammen. Sie reden von Raumfahrt, aber verhindern Innovation. Sie reden von Hightech, aber vertreiben Unternehmen. Und dann kommt der eigentliche Treppenwitz. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt präsentiert Studien über Lastenräder. Meine Damen und Herren, Lastenräder, euer Ernst? Während wir hier von Weltraumnation Deutschland sprechen, beschäftigt sich das führende Forschungsinstitut mit Transportfahrrädern. Fast so, als hätte ET persönlich die Richtung vorgegeben. Nicht die Rakete hebt ab, sondern das Fahrrad. Nur, dass bei Ihnen nicht mal der Flug gelingt, sondern der Anspruch am Boden verreckt. Das ist kein Zufall, das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Denn Sie haben ein Klima geschaffen, in dem Forschung politisch gelenkt wird. Alles muss ideologisch sein. Das ist keine Technologieoffenheit, das ist Planwirtschaft. Und jetzt wird es interessant. Auf der einen Seite predigen Sie CO2-Neutralität bis ins Detail. Sie regulieren Heizung, Mobilität, Produktion. Und an anderen Flughäfen wird das Kerosin knapp. An den Tankstellen kostet der Sprit noch immer weit über 2 Euro. Und auf der anderen Seite sprechen Sie über Raketenstarts und den Weltraum. Ein einziger Triebwerkstart, 10.000 Liter Treibstoff, teilweise abhängig vom Treibstoff, enorme CO2-Belastung. Und das ist dann natürlich kein Problem. Wo ist Ihr Maßstab? Oder geht Klimapolitik nur für Bürger und Mittelstand, aber nicht für Ihre Prestigeprojekte? Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe überhaupt kein Problem mit Raketenstarts, da diese einfach notwendig sind. Ich habe aber ein Problem mit Ihrer Doppelmoral. Das eine CO2 wird verteufelt, das andere ist offenbar völlig normal und notwendig. Aber genau diese Doppelmoral ist das Problem. Ihre Politik ist selektiv und damit einfach unglaubwürdig. Raumfahrt bedeutet Wettbewerb und Freiheit. Aber genau diese Freiheit haben Sie eingeschränkt. Statt zu entlasten, belasten Sie. Statt zu ermöglichen, regulieren Sie. Und dann erklären Sie uns, Deutschland werde zur Weltraumnation. Das glaubt Ihnen noch niemand mehr. Die Menschen sehen die Doppelmoral. Dem Bürger sagen sie, verzichten. Dem Unternehmer sagen sie, zahlen, dokumentieren, transformieren. Und hier sprechen Sie von Fortschritt. Was denn nun? Entweder echte Technologieoffenheit mit weniger Bürokratie, bezahlbarer Energie und Vertrauen. Oder Sie führen Ihren Klimakreuzzug fort, dann hören Sie aber bitte auf, sich als Vorkämpfer für Innovation und Freiheit zu gebieten. Denn eines ist klar, Man wird keine Raketen starten, wenn am Boden die wirtschaftlichen Triebwerke schon abgewürgt werden. Man wird keine Weltraumnation, wenn man die industrielle Basis zerstört und schwächt. Deshalb ist die Aktuelle Stunde kein Aufbruch. Sie ist ein Ablenkungsmanöver, so wie die Feuerzangenbowle 1944. Und genau das durchschauen die Menschen im Lande längst. Recht vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion darf ich Oliver Kaczmarek das Wort erteilen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, jetzt wollte ich eigentlich damit beginnen, mich dafür zu bedanken, dass wir so wenig Star Trek und andere Serien hier in der Diskussion hatten, was meistens passiert, wenn man über Raumfahrt diskutiert. Und dann kommt hier gerade so eine Rede, die einem vorkommt, wie aus dem Paralleluniversum. Denn Sie haben nicht einmal über die Interessen gesprochen, die wir auch national haben und die wir europäisch haben und die sich mit Raumfahrt verbinden. Wir haben ein Erkenntnisinteresse, weil es uns natürlich als Forschungspolitikerinnen und Politiker interessiert, wie die Umgebung um unseren Planeten herum ist, welche Erkenntnisse wir daraus gewinnen können. Wir haben wirtschaftliche Interessen. Das ist doch hier gerade auch deutlich zum Ausdruck gebracht worden, auch mit konkreten Beispielen. Und wir haben Sicherheitsinteressen. Und wer daran einfach daran vorbei diskutiert, der will nicht wahrnehmen, welche Bedeutung Raumfahrt auch für unsere Wirtschaft hat, und der nimmt keine nationalen Interessen wahr. Es gibt viele Beispiele, die genannt worden sind. Der Astronaut Matthias Maurer, ich will auch eins nennen, hat bei seinem Aufenthalt 2022 auf der ISS 64 Betonproben angerührt, was in der Schwerelosigkeit eine große Herausforderung ist. Ziel war herauszufinden, wie härtet Zement aus, wie härten Zement Wasser und Sand aus, ohne den Einfluss von Schwerkraft. Und die Anwendung soll sein, Zement zu sparen und damit eben auch den Ausstoß von CO2 zu sparen. Später vielleicht auch Bauwerke auf dem Mond zu errichten, aber das ist erst eine weiter entfernte Anwendung. Und wenn man sich das ansieht, federführend war das Institut für Massivbau an der Universität Duisburg-Essen, das sich vor allen Dingen mit der Stabilität und Nachhaltigkeit im Brückenbau beschäftigt, was ein Thema ist, was uns hier im Bundestag nachhaltig auch beschäftigt, dann ist das eines von vielen Beispielen, das zeigt, welche zahlreichen Innovationen die deutschen Forschungsinstitute mit ihren Programmen, die sie aufgestellt haben, wie wir breit aufgestellt sind und welches großes Potenzial wir für die Zukunftsfragen und damit auch für die Erhaltung des Wohlstandes in unserem Land mit Raumfahrt sehen. Das ist nicht die Lösung für alles, aber da einfach dran vorbeizureden, das wird der Wahrheit überhaupt nicht gerecht. Und bei der Raumfahrt, da ist es nun mal so, die Verbindung von Erkenntnissen hin zur Anwendung, die ist kurz. Wir haben es wird so viel von Innovationsökosystem gesprochen. Wir haben eine Landschaft in der Raumfahrt, die hier auch schon angesprochen worden ist, die uns Vorteile bringt, nämlich eine dichte Anzahl von Forschungsinstituten, von Hochschulen, die sich mit Raumfahrtforschung beschäftigen. Wir haben spezialisierte KMUs und Start-ups. Die Ministerin hat in ihrer Rede zahlreiche Beispiele auch über die Fläche des Landes verteilt gezeigt. Und wir haben einen Faktor, der uns auch Vorteile möglicherweise in nächster Zeit bringt. Wir haben sinkende Kosten für die Transportinfrastruktur. Es wird einfacher und günstiger werden, Satelliten ins All zu befördern. Und wenn wir das alles zusammenbringen für die Nutzung unserer Interessen und Chancen im Weltall, dann werden wir auch einen tatsächlichen Fortschritt erreichen. Wir begreifen Raumfahrt als internationales Projekt. Und Deutschland nimmt in zahlreichen Institutionen Verantwortung wahr. Wir sind der Sitz von vielen wichtigen Institutionen, der ESA beispielsweise, das European Astronaut Center, was in Köln unter der Federführung des DLR geführt wird. Wir haben die ESOC und viele andere Institutionen. Und wer nicht mitbekommen hat, wie die AfD, dass Deutschland über 5 Milliarden Euro bei der ESA-Ministerratskonferenz im letzten Herbst gezeichnet hat, der verweigert sich einfach auch wahrzunehmen, was die Bundesregierung an dieser Stelle schon auf den Weg gebracht hat. Wir setzen auf die europäische Vertiefung. Wir wollen die europäische Vertiefung der Zusammenarbeit, weil sie unsere technologische Souveränität stärkt und weil sie auch unsere strategische Autonomie Europas stärkt. Und wir wollen sie ausweiten auf weitere Staaten, die unsere Werte teilen. Und denn die NASA bleibt natürlich ein unverzichtbarer Partner für uns. Und insgesamt kann man sagen, wir setzen deshalb auf die internationale Zusammenarbeit und die europäische Souveränität, weil wir das Weltall eben nicht den Interessen oder auch den Launen einzelner Milliardäre überlassen wollen, sondern wir wollen, dass die Staaten entscheiden über die Nutzung des Weltalls. Und da haben Ihre Ergebenheitsadressen an Elon Musk hier überhaupt keinen Wert. Wir wollen, dass die Staaten entscheiden. Das unterscheidet uns fundamental. Und zuletzt, Deutschland, die Europäische Union, die NATO, wir haben Sicherheitsinteressen. Und alle, die im Ausschuss sind, haben sich ja in der Vergangenheit auch über die Sicherheitsbedrohungslage informieren können in nicht öffentlichen Teilen. Deshalb will ich einmal hervorheben, der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat erklärt, 35 Milliarden Euro bis 2030 in einer relativ kurzen Zeit für die Weltraumsicherheit auszugeben, für eine Struktur aus Satelliten, Bodenstationen und gesicherten Startfähigkeiten. Das löst massives Interesse aus in der Forschungscommunity. Alle, die mit die Gespräche führen, wissen, dass es da großes Interesse gibt. Und das ist nicht nur der richtige Schritt in der Sicherheitspolitik. Das ist auch ein richtiger Schritt für die Forschung, wenn wir technologisches Know-how aus der Forschung eben da auch mit einbringen können. Wir wünschen uns, dass aus dieser großen Initiative, dieser großen sicherheitspolitischen Initiative, auch ein Schub für die Dual-Use-Forschung und damit für die Einbeziehung unserer Forschungsinstitutionen wird. Vielen Dank.
Als nächste Stimme hören wir Aisha Azar für Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Artemis-2-Mission zeigt eindrucksvoll, deutsche Forschung und Ingenieurskunst spielen international ganz vorne mit. Technologie aus Bremen, aus Jena, Beiträgen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, all das ist Teil dieser Mission. Das ist kein Zufall, das ist das Ergebnis von exzellenter Forschung, starken Unternehmen und einem einzigartigen Innovationsökosystem. Darauf können wir stolz sein. Aber, und das gehört genauso dazu, Stolz ersetzt keine Strategie. Ja, das neue Raumfahrtministerium hat dem Thema mehr Sichtbarkeit gegeben. Das ist extrem wichtig und gut. Doch Sichtbarkeit allein ersetzt keine Strategie. Was fehlt, ist eine klare Linie. Während aus dem Ministerium skeptische Signale gegenüber einem European Space Act kommen, wird ein nationales Raumfahrtgesetz angekündigt. Aber konkrete Eckpunkte, Fehlanzeige. Stattdessen gilt weiter ein Haftungsregime aus den 70er Jahren, das private Investitionen ausbremst. So gewinnt man kein neues Raumfahrtzeitalter. Und noch grundsätzlicher, wer heute in der Raumfahrt national denkt, wird international verlieren. Unsere Antwort kann nur sein, Europe United. Wir brauchen einen echten europäischen Ansatz. Wir brauchen einen einheitlichen Binnenmarkt, der es besonders den Start-ups und KMUs erleichtert, grenzüberschreitend zu wachsen und tätig zu sein. Wir brauchen gemeinsame europäische Regeln, gemeinsame Standards. Unsere Satelliten sind kritische Infrastruktur. Sie steuern unsere Stromnetze, unsere Navigation, unsere Kommunikation. Der EU Space Act schließt eine gefährliche gesetzliche Lücke mit verpflichtenden Cybersicherheits- und Sicherheitsstandards für alle Betreiber kritischer Raumfahrtsysteme in Europa. Ein weiterer Punkt sollte uns allen wichtig sein. Wir haben den Weltraum in nur wenigen Jahrzehnten zu einer Müllhalde gemacht. Über 35.000 Trümmerteile rasen heute mit bis zu 28.000 Kilometern pro Stunde um unsere Erde. Jedes einzelne davon ein potenzielles Geschoss. Ein einziger Zusammenstoß kann eine Kettenreaktion auslösen, die ganze Umlaufbahn für Generationen unbrauchbar macht. Wissenschaftler nennen das Kessler-Syndrom. Und wenn das eintritt, verlieren wir nicht nur Satelliten, wir verlieren GPS, Wettervorhersage, Kommunikation, Erdbeobachtung. Das würde unser modernes Leben fundamental treffen. Der EU Space Act stellt hier erstmals verbindliche Regeln auf. Und, das ist uns sehr wichtig, die gelten auch für Nicht-Europäer. Europa ist ein bedeutender Markt, als dass man ihn einfach ignorieren könnte. Und wer Zugang zu unserem Markt will, der hält sich an unsere Regeln. Genau darin liegt unsere Stärke. Und trotzdem erleben wir in Deutschland immer noch zu oft nationale Alleingänge. Bei Regulierung, bei Forschungsprioritäten, bei Sicherheitsfragen. Das ist der falsche Weg. Wenn die Bundesregierung hier von Bürokratie spricht, dann handelt sie extrem naiv und fahrlässig. Wir erwarten von der Bundesregierung beim Thema Raumfahrt ein starkes Bekenntnis zu Europa, und zwar nicht nur in Sonntagsreden. Und noch ein Punkt wird oft unterschätzt. Raumfahrt ist fast immer Dual Use. Viele Technologien sind wissenschaftlich relevant, wirtschaftlich nutzbar und sicherheitspolitisch bedeutsam zugleich. Umso unverständlicher ist es, dass hier das Raumfahrtministerium und Verteidigungsministerium nebeneinander arbeiten. Wenn der Kanzler seinen Strategiekreis für Technologie und Innovation, also das höchste technologiepolitische Beratungsgremium Deutschlands, einlädt, um über die Verteidigungsindustrie zu sprechen, und der Verteidigungsminister offensichtlich was Besseres zu tun hat, dann spricht das Bände. Wer es mit technologischer Souveränität ernst meint, kann sich solche Parallelstrukturen einfach nicht leisten. Und lassen Sie mich zum Schluss klar sagen, Raumfahrt ist kein Selbstzweck. Sie schafft Wissen, sie schafft Innovation, sie stärkt unsere Sicherheit und sie eröffnet wirtschaftliche Chancen. Genau deshalb braucht sie Prioritäten, und zwar klare. Wenn Deutschland eine starke Raumnation sein will, dann nicht durch Symbolpolitik, nicht durch nationale Eitelkeiten und nicht durch Verteilungskämpfe, sondern durch exzellente Forschung, kluge Innovationspolitik und ein klares Bekenntnis zu Europa. Vielen herzlichen Dank.
Wir hören Dr. Hans Theiß für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin Beer, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Regierungskoalition, sie greift nach den Sternen und betreibt zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes wirkliche Weltraumpolitik. Sie zeichnet Projekte für die Rekordsumme von 5,4 Milliarden Euro bei der ESA und macht Deutschland zur Weltraumnation Nummer 1 in Europa. Sie hat zum Ziel, dass in den nächsten Jahren ein deutscher Astronaut als erster Europäer den Mond betritt. Das zeigt, Deutschland steht nicht mehr an der Seitenlinie und wartet auf die Einwechslung, sondern ist aktiver Spieler einer dynamischen internationalen Raumfahrtszene. Die Raumfahrt wird ein immer größerer Treiber von Forschung und Innovation. Klar ist aber auch, wer vorne mitspielen will, braucht den politischen Willen, klare Prioritäten und verlässliche Rahmenbedingungen. Genau hier setzen wir an, denn Raumfahrt ist kein Selbstzweck. Besonders deutlich wird das im rasant wachsenden Ökosystem der Raumfahrtindustrie. Unternehmen wie Rocket Factory Augsburg und ESA Aerospace stehen für eine neue Generation von Raumfahrt made in Germany. Sie entwickeln Trägerraketen, schaffen hochwertige Arbeitsplätze und treiben wirtschaftliches Wachstum voran, und das mit internationaler Strahlkraft. Gleichzeitig dürfen wir eines nicht vergessen: Raumfahrt bringt ganz konkrete Fortschritte für das Leben der Menschen hier auf der Erde. Gerade auch in der Medizin zeigt sich das eindrucksvoll. Die Schwerelosigkeit und die extreme Umgebung bieten einzigartige Bedingungen, um Krankheiten besser zu verstehen und neue Therapien zu entwickeln. Zum Beispiel in der Krebsforschung. Tumorzellen wachsen in Schwerelosigkeit in Experimenten besser in dreidimensionaler Form, ähnlich wie im menschlichen Körper. Das hilft, realistischere Modelle für Tests neuer Medikamente zu entwickeln. Oder bei der Erforschung von Altersprozessen. Astronauten zeigen im Weltraum deutlich schneller körperliche Veränderungen wie Muskelabbau und Knochenschwund. Das macht das All zu einem Zeitraffer für die Forschung an Krankheiten wie Osteoporose oder altersbedingte Herz-Kreislauf-Probleme. Oder bei der Immun- und Infektionsforschung. Im All verändert sich das Immunsystem deutlich. Wissenschaftliche Projekte untersuchen, warum Viren und Bakterien aggressiver werden können und wie der Körper darauf reagiert. Das sind einerseits wichtige Erkenntnisse für uns Menschen auf der Erde, aber sie sind auch besonders relevant für zukünftige Langzeitmissionen, etwa zum Mars. Und spannend wäre auch die Frage, ob es Viren im All gibt. Dann würden wir von Astrovirologie sprechen. Und schließlich beim 3D-Bioprinting im All. In diesem besonders futuristischen Feld soll Gewebe in Schwerelosigkeit gedruckt werden. Ohne die störende Gravitation könnten in Zukunft komplexe Strukturen wie die Niere im All stabiler entstehen als auf der Erde. Das wären konkrete Verbesserungen von Gesundheit und Lebensqualität dank Raumfahrt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, all diese Erfolge kommen nicht von ungefähr. Sie sind auch Ausdruck einer klaren politischen Prioritätensetzung. Ich nenne hier ausdrücklich unsere Bundesministerin Dorothee Beer und ihr Haus, die sich mit Nachdruck für die deutsche Raumfahrt einsetzen und dieses Zukunftsfeld entscheidend voranbringen. Vielen Dank dafür. Applaus. Deutschland hat das Know-how. Deutschland hat die Unternehmen und Deutschland hat die wissenschaftliche Exzellenz. Was wir brauchen, sind der Mut und die Vision, diese Stärken konsequent zu nutzen. Wir als CDU, CSU und SPD bringen genau diesen Mut auf. Vielen Dank.
Wir hören für die AfD-Fraktion Nicole Höchst.
Herr Präsident, Frau Ministerin, meine Damen und Herren! Am 1. April 2026 startete die NASA-Mission Artemis II, die erste bemannte Mondumrundung seit über 50 Jahren. Deutschland steuerte den größten Einzelbeitrag Europas zu Artemis II bei und zeigt, was deutsche Ingenieurskunst leisten kann. Das darf man als Nation ruhig einmal stolz feiern. Diese Aktuelle Stunde aber soll Jubel für die Bundesregierung erzeugen, weil laut dem ARD-Deutschland-Trend Anfang April 2026 die Zustimmungswerte zu der religiösen Idee, die Bundesregierung mache gute Arbeit, bei nur noch 15% lag. Also jubeln wir hier für etwas, wofür deutsche Ingenieurskunst, Erfindergeist, Präzision etc. weltweit zu Recht Anerkennung erfährt. Mit der Bundesregierung hat das eher weniger zu tun. Ihr Griff zu den Sternen muss als das gesehen werden, was es ist, ein verzweifelter Griff der rot-schwarzen oder schwarz-roten Koalition zum allerletzten Strohhalm. Machen Sie sich ehrlich, dieser Erfolg täuscht nicht darüber hinweg, dass Deutschland in der Raumfahrt insgesamt hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Der Grund dafür ist ein klares zu viel an Staat. In den USA führte der Weg zurück an die Weltspitze über das Einkaufen fertiger Dienste bei privaten Unternehmen. Heute dominiert SpaceX den Markt. Im Jahr 2025 kamen allein 165 der weltweit orbitalen Raketenstarts von SpaceX. Mehr als China, Russland und ganz Europa zusammen. SpaceX hat die Startkosten dramatisch gesenkt und die Innovationen beschleunigt, Frau Ministerin. Privat schlägt halt Staat. Denn staatliche Programme erzeugen Bürokratie und Stillstand. Privates Unternehmertum schafft Wettbewerb, händelt geschickt Sprunginnovationen und somit den Transfer von Patenten und neuen Technologien an den Markt. Während wir hier um jeden Euro für wissenschaftliche und technologische Unabhängigkeit erstreiten müssen, pumpt diese Regierung Milliarden ins Ausland, zum Beispiel 10 Milliarden Euro bis 2030 für grünes Wachstum nach Indien. Also in ein Land, das selbst eine aufstrebende Raumfahrtnation ist. All dies und noch viel mehr geschieht, während bei uns die Energie- und Personalkosten exorbitant hoch sind und die eigene Zukunftstechnologie durch Planwirtschaft, politisch gefärbte Projektauswahl sowie unternehmensgründungsfeindlichem Niveau und Milieu bald im Keim erstickt wird. So bringt Deutschland keine PS auf die kaputten Straßen, meine Damen und Herren. Scheinbar muss so viel Geld wie möglich aus Deutschland herausgeleitet werden. Egal wofür, Hauptsache die Deutschen haben es nicht. Aber was ist der Plan, Frau Ministerin, wenn das Geld weg ist? Das Sondervermögen ist schon so gut wie aufgebraucht. Frau Ministerin, bei uns herrscht weiter Old Space, hohe ESA-Beiträge, überbordende Bürokratie und Abhängigkeit von ausländischen Startplätzen. Bis heute fehlt ein nationales Raumfahrtgesetz. Deutsche New Space Startups werden systematisch ausgebremst. Während andere Nationen über Nutzungs- und Privateigentumsrechte auf dem Mond, dem Mars und Asteroiden nachdenken oder dazu sogar Gesetze erlassen, fehlen in Deutschland weiterhin die wirtschaftlichen Anreize für Bergbau und Kolonisierung. Es fehlt sogar die Diskussion dazu. Wir denken noch nicht einmal daran. Es bleibt also festzustellen, dass trotz Glitter und Lametta heute wieder konstatiert werden muss, wir hängen als Deutschland hinterher. Wir rennen wieder hinterher. Frau Ministerin, das muss doch nicht sein. Was muss sich also ändern? Erstens, sofort ein schlankes nationales Raumfahrtgesetz verabschieden, das private Dynamik ermöglicht, statt sie zu ersticken. Das haben wir schon vorgelegt. Anfang Januar wurde das im Ausschuss von all Ihren Fraktionen abgelehnt. Zweitens, massiver Staats- und Bürokratieabbau. Vielleicht sollte der Staat einfach fertige Lösungen kaufen und mehr Risikokapital zulassen. Ein Offshore-Weltraumbahnhof in der Nordsee würde Unabhängigkeit schaffen. Drittens, warum nicht eine konsequente Orientierung am Weltraumkapitalismus? Mehr Freiheit, private Freiheit, Technologieoffenheit und weniger Dirigismus. Meine Damen und Herren, Artemis II zeigt, Deutschland hat weiterhin Potenzial. Die Zeit der Ankündigung ist vorbei. Jetzt muss aber gehandelt werden. Per aspera ad astra, werte Kollegen. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion darf ich Joachim Ebelmeier das Wort erteilen.
Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Die Mondmission Artemis II war ein großartiger Moment der jüngeren Raumfahrtgeschichte. Viele von uns haben in der Nacht im Livestream der NASA verfolgt, haben mitgefiebert, während draußen der Vollmond hell am Himmel stand. Und am nächsten Morgen konnte ich meinen Kindern erzählen, die Rakete ist gestartet, 4 Astronauten sind auf dem Weg, den Mond zu umrunden. In den Tagen danach haben uns beeindruckende Bilder erreicht, Bilder von unserer Erde, wie wir sie sonst nicht sehen, und emotionale Geschichten von 4 Menschen, die diesen Raumflug angetreten sind. Nach der erfolgreichen Mondumrundung sind sie sicher zur Erde zurückgekehrt. Und was bedeutet das nun für uns in Deutschland? Diese Mission war ein Erfolg deutscher Ingenieurskunst. Denn das European Service Modul, gebaut in Bremen, war das Herzstück dieser Mission. Ohne dieses Modul kein Antrieb, keine Energieversorgung, kein Sauerstoff, keine Temperaturkontrolle, 20.000 Einzelteile, 12 Kilometer Verkabelung, 33 Triebwerke. Das ist Hochtechnologie made in Germany. Entwickelt unter der Verantwortung der European Space Agency, umgesetzt gemeinsam mit der Industrie, gemeinsam mit Airbus in Deutschland. Und daran wird etwas sehr Grundsätzliches sichtbar. Deutschland ist ein Land der Ingenieure, ein Land der Forscher, ein Land, das Probleme nicht nur beschreibt, sondern auch technisch lösen kann. Und das zeigt, Deutschland ist eine Raumfahrtnation. Wir handeln in diesem Bereich nicht alleine. Die Europäische Union investiert insgesamt über 22 Milliarden Euro in Raumfahrtprogramme. Das ist ein klares Signal. Wir setzen auf Forschung, auf Innovation und auf technologische Souveränität. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der nächste große wissenschaftliche Durchbruch entsteht nicht nur durch spektakuläre Missionen zum Mond. Er entsteht durch unsere Fähigkeit, Satelliten ins All zu bringen und dort dauerhaft zu betreiben. Denn Satelliten sind heute die Grundlage moderner Wissenschaft. Sie messen unser Klima, sie beobachten die Erde, sie liefern Daten für Forschung, Landwirtschaft, aber auch für Katastrophenschutz und unsere Sicherheit. Und sie sind unverzichtbar für moderne Kommunikation und globale Vernetzung. Mit Copernicus betreiben wir eines der weltweit leistungsfähigsten Erdbeobachtungssysteme. Mit Galileo verfügen wir über das präziseste Navigationssystem der Welt mit nahezu 4 Milliarden Nutzerinnen und Nutzern. Wir reden umgangssprachlich immer vom amerikanischen GPS-Signal auf unseren Smartphones zum Beispiel. Dabei sind es hochpräzise Navigationssatelliten der Europäischen Union, die uns tagtäglich ans Ziel navigieren. Und mit IRIS² bauen wir in der EU ein eigenes, sicheres europäisches Kommunikationsnetzwerk im All auf. Das ist kein Selbstzweck, das ist wissenschaftliche Exzellenz und das ist technologische Souveränität, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Grundlage für große Durchbrüche von morgen, denn wenn wir mit eigenen Startmöglichkeiten, mit eigenen Satelliten und eigenen Daten vorangehen, dann können wir unabhängig forschen, Innovationen vorantreiben und im globalen Wettbewerb bestehen. Und auch hier gilt, Deutschland ist mittendrin. Raumfahrt findet statt in unseren mittelständischen Unternehmen, in unseren Forschungsinstituten, in unseren Zulieferketten. Der Ausbau des Standorts Köln, das Astronautenzentrum der ESA, all das schafft neue Wertschöpfung, neue Technologien und neue Arbeitsplätze. Dort, wo Branchen unter Technologiedruck stehen, etwa im Maschinenbau, bei Chemie oder Automobilzulieferern, entstehen neue Wertschöpfungsketten in Zukunftstechnologien wie der Raumfahrt. Und Raumfahrt ist mehr als Forschung und Wirtschaft. Raumfahrt ist auch Sicherheit und Resilienz. Mit unserer Weltraumsicherheitsstrategie sichern wir unsere Handlungsfähigkeit im All, zivil wie militärisch. All das zeigt, Raumfahrt ist Schlüsseltechnologie, und deswegen müssen wir diesen Weg konsequent weitergehen. Wir brauchen starke Forschungsprogramme. Wir brauchen starke Forschungsprogramme und vor allem den Mut, schneller zu werden bei Entwicklung, bei Anwendung und bei neuen Geschäftsmodellen. Denn eins ist gewiss, wer im All vorne ist, der ist auch auf der Erde vorne. Oder ganz einfach gesagt, wenn wir wollen, dass unsere Kinder auch morgen stolz erzählen können, was Deutschland kann, weil sie es selbst erleben, weil sie es selbst gestalten, vielleicht sogar selbst ins All tragen, dann müssen wir heute investieren in Forschung, in Technologie und in Raumfahrt. Herzlichen Dank.
Als letzte Stimme in der Aussprache hören wir Stefan Albani für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ich habe mich heute Morgen gefragt, wie fange ich die letzte Rede in dieser Aktuellen Stunde zur Raumfahrt an, ohne dass die Hälfte gleich aufs Handy schaut. Lieber Oliver Kaczmarek, du hast Pech. Star Trek. Ich sehe schon, die einen denken, oh je, die anderen denken, na endlich. Aber beide haben recht, engage, danke, muss sein, ist Pflicht. Also, Raumfahrt, Star Trek. Allein das Träumen vom Weltraum hat Wissenschaft schon zu allen Zeiten immer inspiriert. Und so hat in den 80er Jahren bereits echte Wissenschaft fleißig zugesehen, diese Inspiration nachzubauen, manches Absichtliches, manches aus Versehen. Und manchmal fragt man sich ernsthaft, ob NASA, ESA und Co. heimlich Folgen geschaut haben. 5 Punkte sollen das illustrieren. Das Tablet. Picard lief in den 80ern in der Enterprise mit einem flachen, leuchtenden Ding durch die Gegend, wischte darauf rum, las Berichte und las seinen Lieblingsroman Moby Dick. Ganz selbstverständlich. Das war 1987, 20 Jahre vor dem ersten iPhone. Die Leute daheim dachten, wow, Zukunft. Heute tippt jeder sein Urlaubsfoto in einen Messenger. Ja, das iPad existiert, Samsung-Tablet, das Moment, ich google mal das schnell reingerät, existiert. Wer hat es möglich gemacht? Unter anderem Jahrzehnte der Raumfahrtforschung. Nein, die Raumfahrt hat nicht das iPad entwickelt, aber hier war die Notwendigkeit, Elektrochips, Ähnliches mit geringem Stromverbrauch zu bauen, und diese sind dann in diese Technologie hineingeflossen. Ein weiterer Punkt, der Universalübersetzer. In der Enterprise spricht jeder mit jedem, Klingonen, Vulkanier, dieses ölige Wesen, das keiner so recht versteht. Kein Problem, der Universalübersetzer regelt die Echtzeit. Heute haben wir die Proppen in den Ohren, die uns in Echtzeit übersetzen. Das ist noch nicht perfekt, aber wir sind auf einem guten Weg. Ich habe es vor kurzem mal mit Plattdeutsch versucht, da ist noch einiges zu tun. Der Replikator, Tea Earl Grey Hot. Picard sagt, Maschine so, Tee erscheint, fertig. Ich hätte das wirklich gern, jeden Morgen. Haben wir es? Noch nicht, aber wir haben jetzt schon den 3D-Drucker. Und die Weltraummissionen nutzen dies zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation, um Ersatzteile herzustellen. In 400 Kilometer Höhe ohne Lieferdienst, das ist der Replikator. Nur etwas langsamer, kann man leider damit noch nicht machen. Aber ich sag mal so, geben wir uns noch 20 Jahre und ein, zwei ordentliche Start-ups und dann geht das auch mit dem Tee. Medizin aus dem All, mein Lieblingsthema, ist schon eben angeklungen. Astronauten können natürlich nicht zum Hausarzt gehen, also hat man bereits vor Jahrzehnten Möglichkeiten geschaffen, Diagnosen auf große Entfernungen zu ermöglichen. Und da Sie eben die DLR auf Lastenräder reduziert haben, möchte ich Ihnen sagen, D2-Mission 1993, Sensorik aus diesen Dingen wurden unter anderem von der DLR danach bei der Beobachtung an der Kinderklinik für Frühchen weiterentwickelt. Also wenn das mal nicht noch mehr davon ist. Das machen Sie nicht nur 93, das machen Sie bis heute. Kümmern Sie sich mal darum, lesen Sie es. Dann haben wir die Forschung von Knochen- und Muskelbau. Im All verlieren Astronauten rasend schnell Knochensubstanz, ähnlich wie bei Osteoporose. Die Gegenmaßnahmen, die man dort entwickelt hat und dort getestet hat, helfen heute Patienten auf der Erde ganz konkret. Oder Flüssigkeitsverschiebung im Körper. Im All geht alles Richtung Kopf. Das hat dazu geführt, dass wir Herz-Kreislauf-Probleme oder Augenprobleme besser verstehen konnten. Kurzum, Raumfahrt ist kein Luxusprojekt zu keiner Zeit gewesen. Es ist ein medizinisches Innovationslabor. Spock würde sagen, fascinating. Als letztes die Crew. Ja, und jetzt mal ohne Witz. Was Star Trek wirklich besonders gemacht hat, war dieses Bild. Menschen, Vulkanier, Betasoide, ein Android, alles auf einem Schiff, alle mit einem Ziel. Unterschiedlicher geht es von den Völkern kaum und trotzdem ein Team. Und das ist das, was Raumfahrt zeigt. Hier war mir heute wieder viel zu viel auch Nationalismus. Denn am Ende hat es doch gezeigt, auch schon die ISS, 16 Nationen, russische Raketen, amerikanische Kapseln, japanische Versorgungsschiffe, europäische Experimente. Artemis zeigt es jetzt im europäischen Kontext zusammen mit den USA. Menschen, die zusammen frühstücken, streiten, forschen auf einer Station und in einer Kapsel und blicken runter auf unseren kleinen blauen Planeten. Das darf niemals enden. Das muss weitergehen, das muss weiterentwickelt werden mit starker deutscher Beteiligung. Das ist die eigentliche Botschaft und deswegen komme ich zum Schluss. Bleiben wir neugierig, bleiben wir mutig und behalten wir immer ein bisschen Sternenflotte im Herz. In diesem Sinne engage und falls jemand einen funktionierenden Replikator hat, ich hätte gern Grauburgunder mit Synthohol ohne Alkohol. Dankeschön.
Wartmut hat Mut, Herr Albani. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Umsetzung.